Wenn wir etwas herstellen wollen, dann brauchen wir einen Plan, ein Vorbild, ein Muster, ein Modell, irgendwas in der Art, oder? Es ist immer schwierig, also für mich zumindest, aus meinen Gedanken etwas zu formen, wenn ich es nicht irgendwo in feste Formen gezeichnet habe. Natürlich kann man ein Modell auch etwas abändern, wenn es Sinn macht. Kein Problem. Wenn wir einen bestimmten Lebensweg einschlagen wollen, zum Beispiel wir wollen Sportler werden, dann gibt es auch dort besondere Vorbilder. Im Fußball vielleicht ein Thomas Müller oder ein, keine Ahnung, wen es da noch so gibt. Natürlich habe ich Ahnung, aber ich weiß nicht, ob ihr die Ahnung habt. Es gibt Künstler, Schauspieler, Sänger, die man nachahmen möchte, sogenannte Idole. Und was bleibt für uns Christen? Gibt es auch Vorbilder für uns, denen wir nachahmen sollen? Ja, die gibt es. Einer schreibt sogar, der fordert uns sogar auf, werdet meine Nachahmer. Und in einem anderen Kapitel, seid meine Nachahmer, gleich wie ich auch Nachahmer des Christus bin. Paulus schreibt es in 1. Korinther 4 und in 1. Korinther 11. Und sie sind Beispiele. Durch das Leben des Paulus soll letztendlich der Blick auf den Herrn gerichtet werden, auf den Herrn Jesus Christus. Und das nicht nur zur damaligen Zeit, sondern auch heute, in der jetzigen Zeit. Doch auch Paulus war nicht durch eigener Kraft zum Heidenmissionar geworden. Gott war es, der ihn zugerüstet hat, der ihn zu seinem Dienst in seinem Reich, in Gottes Reich, befähigt hat. Und in 1. Timotheus 1,16 möchte ich uns lesen, da schreibt Paulus, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesu Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Paulus war so ein Musterbeispiel, wie Gott in seiner Gnade Menschen zurechtbringt. Heute wird oft in eine falsche Richtung gedacht, indem man denkt, ein Dienst zum Beispiel in der Gemeinde müsse getan werden, weil er auch in anderen Gemeinden getan wird. Man braucht ein Chor, man braucht ein Orchester, man braucht dieses oder jenes, weil das eben zum Gottesdienst gehört. Aber es ist in allem Gottes Werk. Er sucht aus und er befähigt auch. Und das sind auch die Punkte, die ich heute habe. Befähigung durch den Geist, dann Christus erkennen, um schließlich durch die Erkenntnis und Befähigung die guten Werke zu tun, zu denen Gott uns vorbereitet hat. Paulus wurde befähigt. 2. Korinther 11,6 möchte ich lesen. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Dieses Wort Unkundiger, da steht im Griechischen Idiotes. Ich denke, das Wort brauche ich nicht groß erklären, manche heben schon groß den Kopf. Ja, was wir heute Idiot nennen, ist einfach nur ein Unkundiger. Also ich bin in vielen Sachen ein Idiot. Das heißt, Paulus war ein Unkundiger. Er war einer, der keine Ahnung von Rhetorik hatte. Er selbst schreibt darin. Er war darin nicht geschult. Er hatte viel Wissen aus dem Alten Testament, was wir Altes Testament nehmen, also aus den Schriften. Aber er war eben nicht darin geschult, zu reden. Er war im Vergleich zu dem Anforderungsprofil, das damals von einem Rhetoriker erwartet wurde, von einem Prediger, ein Nichts. Und das schreibt er in 1. Korinther 2,4 folgendermaßen. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Es ist besser, einen einfältigen Menschen zu haben, der nicht besonders geschult ist, aber der in der Kraft Gottes predigt. Die erste wahre Predigt, die ich gehört habe, war von so einem Menschen. Er ist Kurde, ich habe ihn schlecht verstanden, aber Gottes Wort hat zu mir gesprochen. Es ist natürlich kein Hindernis, wenn jemand intelligent ist und gut geschult ist und dennoch in der Erweisung des Geistes und in Kraft predigt. Es ist sogar, vielleicht sogar besser, aber es geht nicht um die Verpackung. Es ist wichtig, in Erweisung des Geistes und der Kraft zu predigen. Und das lernt man von Paulus. Und letztendlich wird Gott auch deine Situation benutzen, um dich mit Vollmacht heranzuführen an deinen Dienst. Ich sage ganz bewusst und ausdrücklich, heranzuführen. Denn manchmal geht es eben nicht schnell. Man muss vielleicht vieles ausprobieren. Es geht langsam voran. Es entwickelt sich. Manchmal sind die Umstände so, wie wir bei Salomo lesen im Prediger 9,11. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht. Denn dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst. Denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Merkt ihr was? Wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, Paulus, wenn ich dich nachahmen soll, dann erkenne ich, dass ich abhängig bin, dass die ganzen Umstände in meinem Leben hinter den Kulissen nicht ich steuere, sondern Gott. Menschen denken da ganz anders. Schau einmal auf dein Leben zurück und führ dir vor Augen, wo und wann der Zufall oder widrige Umstände dein Leben in eine bestimmte Richtung gelenkt haben, zum Beispiel in der Berufswahl oder in der Partnerwahl. Schau einmal drauf. Durch Zufall bin ich mit Fahrrad und Hund am Hof eines Freundes vorbeigefahren. Durch Zufall hat unser ehemaliger gemeinsamer Nachbar mich darauf angesprochen, doch diesen Bauern zu helfen. Zufällig war ich arbeitslos. Ich hatte also Zeit. Und diese Zufälle waren für mich der offensichtliche Start auf dem Weg zum Herrn Jesus Christus. Denn dieser Landwirt war gläubig. Den Hund, den habe ich übrigens auch nur durch Zufall gekriegt. Ein Bruder sagte einmal, ich glaube an Zufälle. Das ist wirklich ein Bruder im Herrn. Er glaubt an Zufälle, denn es ist ihm von Gott zugefallen. Und genauso ist es mir auch gegangen. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ich hätte jeden anderen Weg an dem Tag fahren können. Dem Hund wäre es egal gewesen, mir höchstwahrscheinlich auch. Aber an diesem Tag bin ich an diesem Landwirt vorbeigegangen mit dem Freund, der uns sozusagen zusammengebracht hat. Paulus hatte sicherlich sein Leben auch nicht so geplant, wie es dann verlaufen ist. Paulus sagt auch, er sei einseitig von der Verkündigung her. In 1. Korinther 2,2 lesen wir, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu predigen, zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Er schreibt nicht so sehr von der Erkenntnis, die er durch Jesus bekommen hat. Er schreibt nichts davon, dass er auferstanden ist, sondern den Gekreuzigten, weil das für uns das Wichtigste ist. Das andere ist nicht unwichtig, bei Jesus ist nichts unwichtig. Aber wenn Jesus nicht gestorben wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Und seine Auferstehung ist Beweis dafür, dass er unsere Sünden bezahlt hat. Sein Leben ist Beweis dafür, dass er sündlos gelebt hat, also nicht für seine eigenen Sünden gestorben ist. In Römer 6 schreibt Paulus von vollkommenen Opfer und vom Kreuz, das die Sündennatur außer Wirksamkeit setzt. Und das ist auch seine Predigt zu einer Gemeinde wie Korinth, in der viel falsch lief. Korinth war eine bedeutende Hafenstadt, ein Handelsplatz. Und da war jede Verderbtheit, die man sich denken kann. Und Paulus hat hier von Gott her für diese Leute nur eine Botschaft, das Kreuz. Wenn man erst einmal begreift, dass wir auf einen Punkt ausgerichtet werden, indem wir zu den geistlichen Mitteln greifen und dass die Erlösung durch Christus Jesus Kreuzestod jedem Menschen gilt, dann kann man in die Ruhe, in die Sabbatruhe des Herrn wirklich eingehen. Dann haben wir nämlich Ruhe im Herzen, nicht in der Umwelt, aber hier drin. Der Heilige Geist ist es, der uns fähig macht, die guten Werke, die für uns vorbereitet sind, auch zu tun. Natürlich sind sie nicht plötzlich da und manchmal führen wir sie sogar unvollkommen aus, so wie bei Paulus die Rhetorik. Es geht aber eben nicht darum, wie die Botschaft gebracht wird, sondern es geht um die Botschaft selbst. Gottes Wort muss nicht schön verpackt werden, um vom Menschen angenommen zu werden. Das Wort der Wahrheit muss richtig geschnitten oder auch, andere Übersetzung, geteilt werden, wie wir in 2. Timotheus lesen. Ich habe gelernt, wenn es nur um die seelischen und geistlichen Dinge geht, also nicht um körperliche Krankheit oder Leiden, die man behandeln muss, dann wirkt das Evangelium wirklich unwahrscheinlich. Man bekommt diese Ruhe. Leider ist durch mein sündiges Verhalten oftmals diese Ruhe wieder weg. Aber wir dürfen lernen. Dafür sind wir hier. Da muss man Erfahrungen sammeln. Wieder den Blick vom wogenden Wasser zum Herrn. Und wenn wir um Hilfe schreien, wie Petrus, als er übers Wasser ging und drohte unterzugehen, obwohl er über das Wasser gegangen ist, als er auf den Herrn schaut, und dann schaut er auf die Wellen und geht unter, so dürfen wir auch auf den Herrn schauen, wenn wir drohen unterzugehen. Er reißt uns raus. Ja, wir müssen oft Niederlagen einstecken. Das musste auch ein Paulus. Aber jede Niederlage ist letztendlich von Gott her auch wichtig. Paulus ist auch nicht von Sieg zu Sieg gestürmt. Er musste Rückschläge hinnehmen und Rückschläge da, wo er sie auch nicht vermutet hat. Ich weiß nicht, wie Paulus es empfunden hat, als er sich wegen Johannes Markus von Barnabas trennen musste. Johannes Markus, das ist eben derjenige, der auch später das Evangelium schrieb. Und da lesen wir von in Apostelgeschichte 15, 37 bis 40, das möchte ich uns lesen. Apostelgeschichte Kapitel 15, 37 bis 40. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Vers 39. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Und dann lesen wir von Barnabas nichts mehr. Barnabas war weg. Und wer war später da? Johannes Markus. Er hat Paulus gestützt. Auf den ersten Blick war es sicherlich eine Niederlage für Paulus, menschlich gesehen. Aber wir lesen in Jesaja 55, 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ob es also wirklich eine Niederlage war, das konnte sicherlich nicht mal Paulus beurteilen. Und in seinem letzten Brief beschreibt Paulus den Markus als ihm sehr nützlich zum Dienst. Doch Paulus hatte Einsicht in das Geheimnis des Christus. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißungen sind in Christus durch das Evangelium, schreibt er in Epheser Kapitel 3. Wenn wir den Herrn Jesus völlig verstehen in seiner Erlösung, wenn wir den Willen Gottes verstehen, diesen Ratschluss der Ewigkeit vor Grundlegung der Welt, welchen Plan Gott mit den Menschen hat und wie Gott durch Christus alles hat getan, dann wird man unreligiös. Religiös bedeutet, der Mensch sucht sich seinen Weg zu Gott. Und gläubig in Christus bedeutet, Gott hat den Weg zu uns Menschen geschaffen, dass wir uns ihm nahen können. Ich war religiös. Ich habe doch nichts Böses getan. Ich habe an Gott geglaubt, ich habe an Jesus Christus geglaubt, ich habe an seine Erlösungswerke geglaubt. Gar kein Problem. Aber den Willen Gottes, den habe ich nicht getan. Habe ich jemanden umgebracht? Nein, ich komme in den Himmel. Habe ich gelogen? Ja, aber ich bin doch zur Buße gegangen. Ich komme in den Himmel. Nein, mein Herz gehörte mir. Mein Leben gehörte mir. Mein Leben gehörte nicht Gott. Und ich wusste nicht, dass mein Leben eigentlich zu diesem Zeitpunkt dem Satan gehörte. Und wenn man das einmal recht verstanden hat, wirklich verinnerlicht hat, nicht nur hier oben, sondern vor allem hier, dann fängt man an, wie Paulus, sich nur noch um die Erlösung und um den Herrn Jesus Christus zu drehen. Dann ist er das Zentrum des Lebens. Auf ihn ist alles ausgerichtet. Paulus hatte Offenbarungen direkt von Gott, die er uns durch den Heiligen Geist inspiriert, auch hinterließ. Er schreibt davon. Aber er ging auch nicht darüber hinaus. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Das schreibt Paulus zu den Galatern. Diese Doppelung in den Versen 8 und 9 zeigt, wie wichtig und ernst es Paulus mit dem einen Evangelium nennt. Selbst er kann dieses Evangelium nicht verändern. Er geht auch nicht darüber hinaus. Und im letzten Kapitel der Bibel zeigt uns der Herr persönlich auf, was es bedeutet, wenn diese Grenzen des Evangeliums verändert werden. Wer etwas hinwegnimmt oder dazufügt, können wir dort nachlesen, in Offenbarung, dem letzten Kapitel. Bei Paulus sieht man, dass er von Gott so zubereitet worden ist, dass er ja, der ja eine Karriere vor sich hatte als jüdischer Theologe. Und das war was im Judentum. Vielleicht wäre er sogar zum Synhedrin gekommen, in den Rat der 70, also ein Politiker unter anderem. Und das wäre eine Karriere gewesen, sondergleichen. Höher ging es gar nicht im Jüdischen. Und doch kommt es so weit, dass er schreibt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Er wollte bei Christus sein. Er wollte dieses Leben, das er jetzt führen musste oder hätte führen können, das wollte er nicht. Christus ist sein Ein und Alles. Und wenn man Paulus näher untersucht, erkennt man, welchen Weg er dabei zurückgelegt hat. In 2. Korinther 4 und 6 lässt er es aufblitzen und im Kapitel 11 wird er dann ganz deutlich, was er alles erlebt hat. Er hat einfach erklärt, was er auch als Apostel hat durchmachen müssen. Das war nicht der Weg zur Bekehrung. Da war er schon ein Bote Gottes. Und man sieht hier, dass er ungeheure Sachen erlebt hat. Er schreibt, einmal auf dem Grund des Meeres, dann mit Löwen gekämpft und vieles mehr. Und wenn man dann die ganze Palette sieht, was ein Paulus hier erlebt hat, dann sieht man, das war ein Kampf auf Leben und Tod. Das war nicht himmelhoch jauchzend und nur freudestrahlend. Und wir alle werden diesen Kampf nicht bestehen, wenn wir eben nicht so handeln wie Paulus. Wenn wir nicht beginnen, uns dem Herrn Jesus zu Füßen zu legen. Und er sagt im Philipperbrief, dieselbe Regel einhalten, wie Gott will, die gleichen Mittel anwenden und dem nachjagen. Halbherzigkeit kann das nicht tun. Und das sieht man bei Paulus. Wenn wir ihn nachahmen wollen, dann ganz oder gar nicht. Das heißt aber nicht, dass ich ohne Verstand und fanatisch vorgehe. So ist das nicht gemeint. Schauen wir einmal auf das Ergebnis der Zurüstung, der Befähigung durch den Geist und die Erkenntnis des Herrn. Paulus will den Willen des Herrn tun, den dritten Punkt. Und Paulus ist uns auch hier ein Vorbild. Zum Beispiel in der Verkündigung. Es ist unser Auftrag, den Menschen, der Menschheit zu erzählen. Von Gott, von seiner Gnade und notfalls auch von seinem Zorn. Aber wenn man sich manche Evangelisationsmethoden heute ansieht, dann ist der Erfolg doch sehr zweifelhaft. Dann wird mit irgendwelchen Events gearbeitet, man holt die Leute ran, macht dolle Musik und was weiß ich, aber vom Eigentlichen, vom Wort Gottes wird abgelenkt. Man baut eine Gefühlsstruktur auf, eine Gefühlsblase, in der alle sagen, ja Herr, ich will dir nachfolgen. Bis zum Ausgang zum Stadion folgen sie und dann ist man wieder in der Welt. Paulus schreibt an die Kolosser, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Entweder sind wir zu schüchtern, um nicht zu sagen, zu ängstlich etwas zu sagen, weil wir ausgelacht werden oder sonst meinen, wir würden uns irgendwie unglaubwürdig darstellen, oder wir sind zu aufdringlich. Natürlich sollen wir Zeugnis geben. Unser Handeln soll ein Zeugnis sein. Und seid nicht entmutigt. Das ist jetzt Theorie. Und Theorie und Praxis, das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Und man muss es üben. Nicht, weil ich etwas theoretisch verstanden habe, kann ich es auch automatisch in die Praxis umsetzen. Aber ich darf es üben, bis ich es kann. Wir haben den Auftrag, den Samen auszustreuen und dann ruhen zu lassen. Wir können auch nicht nachschauen, wenn ich zum Beispiel Getreide ausgesät habe, gucken, na, wie weit ist das Korn? Wenn ich das mache, dann kommt da nichts bei raus. Einen Baum von Samen bis zur Frucht dauert manchmal 10 Jahre, bis man da was sieht. Aber wenn die Umgebung weiß, an wen sie sich in Religionsfragen, und ich sage jetzt absichtlich Religionsfragen, wenden kann, um eine Antwort zu bekommen. Und wenn sie sich dann speziell an dich wenden, um den christlichen Glauben besser kennenzulernen, dann ist das schon viel wert. Dann hast du sozusagen einen Fuß in der Tür. Du bist noch nicht in seiner Herzenskammer. Aber da musst du auch gar nicht rein, da muss Jesus rein. Aber er hat von dir gehört. Und Gott hat mir das vor kurzem gezeigt. Ich habe das schon einige Male erzählt. Nach 8 Jahren, ungefähr 8 Jahren, spricht mich einer an und sagt zu mir, Stefan, du bist doch Christ. Ich wusste noch seinen Namen. Ich wusste, dass ich mit ihm gearbeitet habe. Mehr wusste ich. Und ich wusste, dass er Atheist ist. Und der hat das Gespräch mit mir gesucht. Das ist Gott. Was hätte es gebracht, wenn ich ihn jetzt davon erzählt hätte, jeden Tag aufs Neue und hätte ihm vielleicht noch irgendwie die Telefonnummer abgeluchst und hätte 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr angerufen. Er ist von alleine gekommen. Er hat den Schritt gemacht. Gott hat ihn gelenkt. auch wenn er es nicht weiß oder wenn er es nicht wahrhaben will. Manchmal ist es eben besser, wenn wir beten würden, Herr, zeige mir den guten Boden, auf den ich dein Wort ausstreuen kann. Wem soll ich über meine Hoffnung Zeugnis ablegen? Wer ist dafür offen? Wir wissen es nicht. Wir streuen mit großer Hand aus. Das ist auch nicht verkehrt. Aber dennoch ist der Bauer nicht hingegangen und hat das Korn, also aus dem vierfachen Ackerfeld, genommen, unter den Dornen weggezogen und auf guten Boden gelegt. Oder noch Erde beigeschüppt, da wo wenig Boden war. Das lesen wir in dem ganzen Beispiel, in dem ganzen Gleichnis nicht. Darum geht es auch Gott gar nicht. Darum geht es in diesem Gleichnis auch gar nicht. Wir denken viel zu oft, ich muss, anstatt ich darf. Ich muss das Evangelium verkünden, anstatt ich darf das Evangelium verkünden. Merken wir den Unterschied? Etwas zu dürfen ist kein Zwang. Von Paulus lernen wir hier auch etwas Seltsames. Wir lernen auch von ihm Individualität. 1. Korinther 9, 19 bis 23. Denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz bin, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Natürlich dürfen wir die Grenzen jetzt nicht mit Lügen oder irgendwelchen Sünden überschreiten. Paulus kannte die Grenzen. Aber soweit es ging, ist er dem, den er haben wollte, ähnlich geworden. Wie war sein Umgang mit der Welt? Paulus hatte ein Ziel vor Augen. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Mit anderen Worten, Paulus ist auf den Herrn ausgerichtet, lebt aber eben noch in dieser Welt. Zu den Korinthern sagt er auch, und diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Was heißt das? Paulus benutzt die Welt. Er hat die Straßen der heidnischen Römer benutzt, hat die Schiffe, die von Götzendienern geführt wurden, benutzt. Er hätte sicherlich auch ein Auto benutzt, wenn er eins gehabt hätte. Aber einmal steigt er zum Beispiel aus dem Schiff aus und läuft. Das können wir in Apostelgeschichte 20,13 lesen. Lukas fährt mit dem Schiff, er geht den Weg zu Fuß. Warum tat er das? Weil er die Zeit mit Gott haben wollte, ohne Menschen. Er musste Dinge bewegen und dann fährt er nicht mit dem Gefährt, sondern läuft, auch wenn es mit dem Schiff sehr viel bequemer gewesen wäre. Er hatte Kämpfe und diese Kämpfe waren geistlicher Art und die wollte er vor Gott bringen. Nicht in einer großen Gruppe besprechen, sondern er und Gott, wie damals in der Wüste. Er hatte Kämpfe in der Gemeinde. Und um diese für sich zu entscheiden, ging er auch schlau vor und fing die Korinther mit List, wie er es in 2. Korinther 12 schreibt. Wir sollen, das sagt sogar der Herr Jesus selbst, klug sein wie Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Die Bibel sagt nirgends, wir sollen naiv oder gar dumm sein. Manchmal machen Gläubige Dinge, wo man im Nachhinein nur den Kopf schütteln kann. Gut, Gott hält dann oft auch seine Hand darüber, dass nichts passiert. Aber durch all diese Erfahrung bringt Gott dich irgendwann so weit, dass er dich so hat, wie er dich will. Und dann benutzt er dich als Speerspitze. Das Ziel sucht Gott aus, nicht die Speerspitze. Und das finden wir auch bei Paulus. Als er zum Beispiel in der Synagoge in Antiochia im Pisidien predigte, nicht das Antiochien, wo er losgegangen ist. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 13, Kapitel 13, Vers 14 und folgende. Lies das mal nach. Paulus hatte auch Gewissheit in Christus, auch in Not und Leid. Bei einer seiner drei Missionsreisen wurde er gesteinigt. Also das Leben des Paulus, das an sich hat mich ja schon tief beeindruckt. Aber so gewisse Sachen habe ich gedacht, warum? Steinigung, Schiffbruch, dreimal sogar. Was ist das für ein Gott? Passt der nicht auf? Doch, er passt auf, damit ich zum Glauben komme und nicht denke, das wäre eine Idee von Menschen, dem Paulus nachgejagt ist. Denn Paulus wusste, wofür er lebt und wofür er stirbt. Und er war da bereit zu. Aber Paulus wurde jetzt gesteinigt. Aber er war nicht tot. Er wurde nur für tot. Er war in der Verfassung, dass die anderen dachten, er sei tot. Und was hat er dann gemacht? Er steht auf und geht weiter. Ich weiß nicht, wie Paulus ausgesehen hat. Es gibt eine Akte, Akte Pauli und Thekla, das ist eine apokryphische Schrift. Da steht beschrieben, wie er aussah. Und die Geschichtsschreiber sagen, er war ein kleinerer Mann mit schütterem Haar, einer Hakennase und ein wenig krummen Füßen. Und sie sagen, er hatte einen ungeheuren Charme. Dieser Mann muss dann wahrscheinlich, nachdem er mit Steinen halb tot geworfen worden ist, unbeschreiblich ausgesehen haben. Denn die haben ja keine kleinen Kieselsteine genommen. Und was macht er? Er wandert in die nächste Stadt und evangelisiert weiter. Paulus ging es um das Evangelium und nicht um sein eigenes Leben. Es ging ihm nicht um seine Gesundheit, sondern dass die Menschen zur Erkenntnis kamen. Und wenn du von Gott den Auftrag hast, dann kann dich nichts stoppen. Es ist so wie bei dem Evangelisten Dr. John Sung, zu dem man sagte, er dürfe nicht an die Grenzen gehen, an die Front zwischen dem japanischen und chinesischen Krieg, weil er sterben könnte. Und dieser Herr Sung hat geantwortet, ich habe einen klaren Auftrag von Gott. Und solange ich den habe, bin ich unsterblich. Ja. Wenn Gott dich in seinen Auftrag hat, dann macht er es auch so, dass du diesen Auftrag erfüllen kannst, wenn du dazu bereit bist, wenn du dich durch nichts aufhalten lässt und auf den Herrn schaust. Und so war es auch bei dem Herrn Zungen. Er ist vorgegangen, es ist ihm nichts passiert. Er kam später durch eine Krankheit ganz normal ums Leben sozusagen. Es waren also nicht Menschen oder Dämonen, die ihn getötet haben, sondern ein Bakterium, das Gott zugelassen hat oder das Gott dazu benutzt hat, dass er jetzt in Gottes Ruhe eingehen konnte. Es zeigt uns, wir können uns auf Gott verlassen. Vielleicht merkst du etwas, wenn ich von diesem Beispiel rede und auch etwas von Paulus erzähle. Da war eine Sicherheit. Und auch wir müssen uns die Frage für unser kleines Leben klären. Wir müssen vor Gott in Christus stehen und wir müssen letztendlich die gleiche Haltung einnehmen wie ein Paulus, wie ein Petrus oder ein Dr. John Sung, die auch bestimmte Kämpfe kämpfen mussten. Ich glaube nicht, dass es dem Paulus gefallen hat, als er den Kampf gekämpft hat gegen die Beschneidung im Galaterbrief und als er dem Petrus widerstehen musste. Sowas ist unangenehm. Ich bin auch so ein Harmonie, Mensch, also am besten jeden Streit aus dem Weg gehen und lieber Ja und Amen sagen, anstatt zu sagen, nein, hier liegst du falsch. Ich bin nicht streitsüchtig, ich suche nicht den Krieg. Paulus höchstwahrscheinlich auch nicht. Denn er hat auch nicht diese Auseinandersetzung gesucht, aber er hatte eben kein falsches Harmoniebedürfnis und ist dem nicht ausgegangen. Und deshalb ist es auch wichtig, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen. Auf der zweiten Missionsreise passierte etwas wirklich Wichtiges. Er traf seinen Schüler, den Timotheus. Und manchmal gibt uns Gott Leute zur Seite, die einem wirklich Freude bereiten. Dieser Timotheus war das für Paulus. Er gibt aber auch uns manchmal Leute zur Seite, an denen wir keine Freude haben. Und das gehört zum Schleifen dazu. Wir müssen geschliffen werden. Die Kanten müssen abgehauen werden. Paulus hatte viele Schleifsteine, vor allem Korinth. Korinth war sein Schleifstein, schlechthin. Und er schrieb ihnen sogar, ich liebe euch und ihr liebt mich nicht. Aber ich liebe euch umso mehr, weil ihr mich nicht liebt. Wir müssen auch eine bestimmte Ablehnung lernen. Das ist manchmal so. Es gehört vielleicht zum Gottesplan. Vielleicht ist es auch dieses individuelle Paket, dass wir gewisse Isolationen haben. Und das dürfen und müssen wir vor Gott bringen. Wir müssen es dort bewegen, bis wir innerlich Ruhe finden. Diese Ablehnung kann uns eine Lehre sein, nicht auch so zu handeln wie der, den wir ablehnen. Dass wir andere, die abgelehnt werden, besser verstehen. Oder beides, weil wir ablehnend sind und besser verstehen müssen, wie es ist, abgelehnt zu werden. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus im zweiten Brief, Kapitel 3. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allem hat mich der Herr gerettet. Dieses Wort gerettet, griechisch sozo, kann auch erlöst bedeuten oder auch geborgen. Erlöst, das ist die Art Errettung, von der wir sprechen, wenn wir in den Himmel kommen. Wir sind erlöst für den Himmel. Da rede ich nicht von Rettung im Sinne von, ich bin aus dem Wasser gerettet worden, weil ich Schiffbruch erlitten habe. Das ist ein anderes Wort. Aber es ist nicht eine Regel ohne Ausnahme. Aber meistens wird dieses Wort so zu eben für Erlösung oder erlöst gebraucht. Paulus schreibt weiter zu Timotheus oder über Timotheus. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Er schreibt an die Philipper. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Wir sind doch eigentlich kleine Lichter im Vergleich zu Paulus. Und dieser gewaltige Apostel der Heiden sagte von all seinen Mitarbeitern, niemand sucht, was Christi ist, außer einem, dem Timotheus. Er sagt zum Beispiel von Demas, der hat die Welt liebgewonnen. Crescens verließ Paulus und ging nach Galatien und Titus ging nach Dalmatien. Sie sind nicht mehr bei Paulus. Das heißt nicht, im Umkehrschluss, dass sie von Gott abgefallen sind. Aber sie waren nicht da. Und wir wissen auch nicht, ob sie dort einen Auftrag hatten, zumindest Crescens und Titus. Paulus fehlte die Stärkung. Ihm fehlte ein Seelsorger. Aber hat Paulus sich dadurch aufhalten lassen? Nein. Er machte weiter. Er geht vorwärts. Er steht vor Gott in Christus. Er weiß, Gott hat sein Leben so gestaltet, dass er seinen für ihn bestimmten Weg gehen soll. Da gehört Liebe und Enttäuschung einfach dazu. Die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu Gott und die Enttäuschung von den Menschen. Aber keine Enttäuschung von Gott. Enttäuschungen muss man wegstecken, wenn man diesen Weg gehen will. Und ausgerechnet zu dieser, ich sag's mal, chaotischen Gemeinde in Korinth, schrieb er eben 2. Korinther 2,3b. Ich lese aber den ganzen Vers 3. Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte. Da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Das ist sozusagen Gemeindezucht in milder Form. Seht zu, dass das, was ihr tut, dass das mir auch Freude bringt. Aber Paulus war auch zu mehr bereit. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Und da kommen wir wieder auf den Vers, den ich eben schon gelesen habe. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. 2. Korinther 12,15. Er ist also bereit, Opfer darzubringen und geopfert zu werden für ihre Seelen. Nicht den Kreuzestod, sondern einfach, um das Evangelium ihnen so nahe zu bringen, dass es bis ins Herz reicht. Er sagt damit, ihr liebt mich nicht, ich gebe mich euch hin. Ich mache alles für euch, aber ihr liebt mich nicht. Sagt Paulus dann etwa, ihr bösen Korinther, zu euch komme ich nicht mehr und euch mag ich auch nicht mehr, ich will euch nicht. Geht eure eigenen Wege, ich gehe da lang, ihr könnt da lang gehen. Nein, das macht er nicht. Er dient ja nicht den Korinthern, sondern er dient Gott. Und Gottes Auftrag war, zu den Korinthern zu gehen. Er steht vor Gott in Christus und weiß, dass auch die Korinther zu seinem Schleifstein-Szenario gehören. Also schafft er weiter, als wenn nichts wäre. Er arbeitet mit den Korinthern, an den Korinthern. Und er erlebt auch Positives. Er erlebt zum Beispiel, wie Johannes Markus, der, wie gesagt, ein Feigling war, zurückgekommen ist und plötzlich ein wichtiger Mitarbeiter für ihn wird. Aber er erlebt auch die Trennung von Barnabas. Das ist nicht einfach, wenn man einen vertrauten Freund auf einmal nicht mehr zur Seite stehen hat und sich vielleicht auch noch im Bösen getrennt hat. Oder im Schlimmen getrennt hat, ich will nicht sagen im Bösen. Ich möchte einmal zusammenfassen. Ich habe eigentlich nur ein paar Punkte aufgegriffen. Es gibt sicherlich noch viel mehr Punkte, die nachahmenswert beim Paulus sind. Aber wir können das ja im Selbststudium mal einmal überprüfen. Aber eins ist klar, es beginnt bei Paulus in Apostelgeschichte 9 mit einer glasklaren Bekehrung. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt für jeden von uns, dass wir sagen können, ich bin von ganzem Herzen zum Herrn Jesus bekehrt. Mein Leben gehört nicht mir, es gehört ihm. Wenn heute zum Beispiel die Stunde kommt, dass der Herr Jesus wiederkommt, wenn heute die Stunde ist, dass ich sterben muss, muss mir klar sein, ich bin bereit, nicht weil ich sündlos bin, sondern weil er mich bereit gemacht hat. Ich bin bereit, die Augen in der Ewigkeit aufzumachen. Ich bin gewiss und ich mache sie auf bei ihm. So ist es, wie es in dem Lied heißt, das wir ja auch singen. Der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Bei Paulus war zuallererst die Bekehrung. Sie war radikal, aber auch völlig klar. In 1. Korinther 12, 18 schreibt er später: Jeder hat seinen Platz am Leib Christi. Paulus hat seinen Platz am Leib Christi gekannt. Kennst du deinen Platz? Was ist dein Platz? Ich weiß meinen Platz am Leib Christi. Und der Herr zeigt es auch. Man bekommt seinen Platz durch die Tätigkeiten, die Gott verordnet. Frag nicht, ob du es kannst, sondern bitte Gott, dass er dich befähigt, es besser zu machen. Der eine ist ein Ohr, der hört zu, das ist ein guter Seelsorger. Der andere ist ein Mund, der ist Prediger, so wie ich. Und wieder ein anderer ist ein Finger, der hilft. Der hilft auch in Nöten und so weiter. Und wenn wir Paulus nachahmen wollen, muss unsere Bekehrung klar sein. Und uns muss klar sein, was ist meine Berufung? Dient einander jeder mit der Geistesgabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, schreibt Petrus. Das Arbeitsfeld hat Gott vorgegeben. Und das Thema hat er auch vorgegeben. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus. Es geht nicht um mein Leben, was ich erlebt habe mit Gott. Es geht allein um Christus und vielleicht so ein bisschen, was er mit mir erlebt hat oder was er alles getan hat, damit ich zum Glauben komme und evangelisieren kann. Er ist der Herr und wir sind seine Knechte um seinetwillen. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. 2. Korinther 4, 5. Christus, Leidenschaft für den Herrn Jesus, ein brennendes Herz. Darum gibt es auch ein Alarmzeichen. Wenn ich merke, dass ich durch die Umstände, die mir menschlich völlig zuwider sind oder die mir nicht passen, oder ob es in der Gemeinde ist, in der Familie, in Beruf, Umfeld, Nachbarn, es ist egal. Auch wenn die Gesundheit da reinspielt, wenn ich merke, dass ich mich so etwas angreift, dass die Liebe zum Herrn Jesus nachlässt, dann ist das ein Alarmsignal. Alarmstufe 1. Beim Paulus sehen wir, die konnten mit ihm machen, was sie wollten. Die Liebe zum Herrn Jesus Christus hat nicht abgenommen. Und das ist der zentrale Punkt. Und sie gaben nicht nur so, wie wir, es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Alles ist auf den Herrn ausgerichtet. Wenn man seine Aussage ein bisschen hinterfragt, sieht man, was für den Paulus das große Ziel war: Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Und wenn er dann den Impuls gibt und sagt, jetzt, dann gebe ich mich den Menschen hin. Nicht umgekehrt. Immer zuerst Jesus, er. Und dann die Menschen, du. Und zuletzt ich. Das ist das ganze Große. Darum konnte Paulus auch die Enttäuschungen wegstecken, auch die der Korinther. Jedes Mal, wenn der Paulus von Enttäuschung redet, ging es um die Korinther. Das ist interessant. Paulus sagt ganz einfach: Ich habe ein Ziel. Das große Kapitel, in dem er es sagt, Philipper 3. Ich jage nach dem Kampfpreis. Ich will das, was der Herr will. Ich will diesen Krieg führen, den er mich führen lässt. Ich will diesen Kampf kämpfen und nicht mein menschliches Leben verbringen. Wir verpulvern einen Teil von unseren Ressourcen, von den Mitteln, die uns Gott gab. Aber das ist oft so, dass wir es einfach nicht fassen und bündeln können dem Herrn Jesus gegenüber. Das Problem ist oft, dass wir nicht über den Tellerrand unseres kleinen Lebens schauen, denn wenn wir das täten, dann würden wir sehen, welches herrliche Beispiel der Liebe und der Hingabe Paulus hat. Lies einmal Apostelgeschichte 20, ab Vers 19. Da sieht man, wie er es auf den Punkt bringt. Dass ich den Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfahren, durch die Nachstellung der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und auch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Paulus hat hier so viel erdulden müssen, dass er sogar geweint hat. Und wenn damals ein Mann weinte, dann hat es schon sehr viel gebraucht. Und trotzdem ließ er sich nicht abhalten. Da steht dieses Wort Apangelo, und dieses Wort bedeutet eine Information rüberbringen. Nämlich, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Das ist die Botschaft. Jesus Christus. Paulus hat das Zentrum erkannt, und zwar in der Tiefe. Er hat Christus erkannt. Er hat erkannt, dass Gott ihm ganz individuell einen Weg gegeben hat. Dass Gott ihn ganz individuell zubereitet hat. Und dass Gott ihm bestimmte Gaben gegeben hat. Bestimmte Situationen, bestimmte Umstände. Und das mit einem einzigen Ziel, dass er Gott dienen konnte. Wenn wir soweit sind, dann wird keiner von uns untergehen in diesen Wirren der Erdzeit. Dann wird keiner untergehen in seinem persönlichen Leben. Es wird keiner innerlich kaputt gehen, wenn er dies begreift. Es gibt einen Gott, der etwas für dich vorbereitet hat, das du ergreifen musst. Und nur du. Das kann kein anderer für dich tun. Das ist Gottes Plan für dich. Und dann kannst du auch alles ertragen. Und dann kannst du von Gott her innere Kraft, die wirklich so ist, dass die Bibel sagt, dann kannst du eine Säule in der Gemeinde sein, die tragen kann. Nicht, weil du predigst, nicht, weil du Seelsorge treibst, sondern weil du Gott dienst. Mit dem, was Gott von dir möchte. Aber sobald ich anfange, diese Dinge nicht zu tun, dann werde ich zerrieben. Dann gehe ich unter. Ich muss hier lernen, vor Gott in Christus zu leben und seinen Weg gehen, nicht meinen. Wenn ich das tue, dann komme ich zur Ruhe, wie ein Paulus. Wenn ich mit dem Wissen einfach nochmal die Briefe lese, die Apostelgeschichte lese, dann wird mir klar, gesteinigt und sofort aufstehen? Ja, das ist möglich. Was hätte ich denn getan, wenn ich gesteinigt worden wäre? Ich hätte gejammert. Ich wäre zu Gott gegangen und hätte an ihm gezweifelt. Ich hätte an meiner Aufgabe gezweifelt. Bei Paulus gab es keine Zweifel. Weder an der Beziehung noch an seiner Aufgabe. Er kämpfte weiter. Und das ist es. Weitermachen mit Vernunft, nicht fanatisch. Und dann kommt der Herr mit uns zu seinem Ziel. Wenn ich auf das Wort Mimitai, also Nachahmen, schaue, dann erkenne ich, dass ich noch am Anfang stehe. Dass dieses ungeheure Betätigungsfeld auch beim Lesen der Bibel ziemlich groß ist. Das heißt, ich muss die Bibel noch öfter lesen. Das heißt, ich muss noch tiefer lesen, damit Gott das bei mir ausprägen kann, was er will. Völlig entschieden für den Herrn. Normal sein und trotzdem dem Herrn dienen. Nicht irgendwie abgehoben. Und diese Kunst, diese Gratwanderung muss man lernen. Und wir haben ein Mustervorbild, woran wir es lernen können, sagt die Bibel. Paulus. Und darum, lerne und wie ich es, Moment. Lerne, sei befähigt zu verstehen und befähigt zu guten Werken durch das Wort, durch unseren Herrn, durch Gott. Amen.